Mein Salz,
rief er mit bebender Stimme.
Es wird den Regenguss nicht überstehen. Es wird sich auflösen. Welch ein Unglück. Wo kann ich es nur in Sicherheit bringen?
Seine Miene hellte sich auf.
Dem Himmel sei Dank, ich weiß jetzt wo. In eurem großen Mund. Öffnet ihn, damit ich eindringen kann.
Frau Zaubervase öffnete willig ihre schönen roten Lippen. Der andere schob sein Pfund Salz hinein. Sie rannte zur Hütte von Herrn Stachel. Der hatte Feuer gemacht und kochte gerade eine Suppe.
Kommt schnell,
sagt er,
und gebt mir mein Salz. Ich will sie würzen.
Das Salz? Ach, Schande über mich. Ich hab keins mehr im Mund. Herr Stachel wurde puderrot.
Ihr spielt mir wohl einen üblen Streich.
So kommt nur herein, fordert ihn Frau Zauberbase auf. Überzeugt euch selbst. Herr Stachel machte sich steif, drang entschlossen in seine willige Gefährtin ein, stöberte etwas herum, schlüpfte heraus und begann wieder von vorn. Weiter, weiter, stöbert überall herum, fordert ihn Frau Zauberbase mit bebender Stimme auf. Und lasst euch nur Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt.
Soweit ein Beitrag von Radio Orange aus Wien, produziert im Jahr 2018. Die Auflösung, um wen es sich bei Herrn Stachel und Frau Zaubervase gehandelt haben könnte, schenke ich mir mal. Soll jetzt auch gar nicht unser Thema sein. Unser Thema lautet das Salz und die freien Radios. Frage: Welches Bild ergibt sich vom Thema Salz aus der Berichterstattung der vielen, vielen freien Radios im deutschsprachigen Raum? Dazu habe ich mir alles Mögliche angeschaut und vor allen Dingen angehört und versuche jetzt mal halbwegs einen Überblick anzubieten. Die erotischen Volksmärchen aus Afrika hatten wir nun schon, das war aufregend. Jetzt aber wollen wir doch mal etwas seriöser an das Thema herangehen. Wechseln wir also rüber zum freien Radio B138 aus Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich. Die hatten 2015 Renate Leitner zu Gast, Autorin des Buches Kräutersalze, Edelsteine der Pflanzen und weißes Gold. Und von dieser Frau Leitner lassen wir uns jetzt erstmal ein paar Grundlagen zum Thema erklären. Verbrauchertipps inklusive.
Salz ist für uns lebensnotwendig, damit die Organe funktionieren und die Leitfähigkeit der Nervenbahnen gegeben ist. Ein Übermaß an Salz ist jedoch genauso gesundheitsschädlich wie zu wenig. Wie oft stehen Sie im Supermarkt vor dem Regal und sind unschlüssig? Sie wissen nicht wirklich, für welche Salze sich entscheiden sollen. Kochsalz, Fleur de Sel, Wüstensalz, Pyramidensalz. Denn es gibt mittlerweile eine Menge an verschiedenen Salzen am Markt. Industriell aufbereitetes Speisesalz, Kochsalz oder Tafelsalz genannt, habe ich längst aus meiner Küche verbannt. Denn dem rein weißen Salz werden alle Mineralien entzogen, es wird raffiniert, gereinigt und gebleicht. Künstliche Zusätze wie synthetisch hergestelltes Jodat, Folsäure und Rieselhilfe und weitere Stoffe zur Verbesserung der Hygroskopie gegen die Luftfeuchtigkeit, wenn sich Klumpen im Salz bilden, werden hinzugefügt. Ich verwende daher ausschließlich naturreines, unjodiertes Salz. Der natürliche Jodgehalt des Salzes reicht bei einer ausgewogenen Ernährung aus. Das zugesetzte Jodat wird synthetisch hergestellt und schadet lediglich unserem Organismus. Ein weiteres Argument ist, dass auch Tiere mit Jod gefüttert werden und somit das Fleisch und die Eier und die Milch zusätzlich mit Jod belastet sind. Der Kreislauf schließt sich, denn dadurch finden wir Jod auch im Boden bis hin zum Trinkwasser. Jod ist ein Spurenelement, das sonst so in vielen Lebensmitteln auf natürliche Art und Weise vorkommt. Im Seefischen, Kabeljau und Seelachs, den Meeresfrüchten, Garnelen, Hummer, Miesmuscheln und im Spinat.
Da war jetzt ziemlich viel Meeresgetier und Gesträuch dabei. Im nächsten Beitrag allerdings geht es um die Wurst.
Voraus!
Oh, es geht um die Wurst! Okay, und Action!
Diese furchtbare Anwendung Aneinanderreihung von Hauptsache viel Comic- und Action-Geräuschen stammt aus einer Werbung für die sogenannten Ferdi-Fuchs-Mini-Würstchen. Salz, in den richtigen Mengen genossen, ist wichtig für uns, unseren Körper, unser Überleben. Aber es gibt auch Grenzen. Zu viel Salz kann schädlich für uns sein. Und obendrein liegen die empfohlenen Werte für Kinder natürlich nochmal unter denen für Erwachsene. Radio Frei aus Erfurt hat da 2011 mal genauer hingeschaut, wie solche Werte bei der Produktion von Ferdi Fuchs so berücksichtigt werden.
Wenn's um Kinder geht, holen Marketingleute zum Doppelschlag aus. Comics zum Anfixen der Kleinen, Gesundheitsversprechen als Balsam für die Eltern. Stockmeier macht es genauso und fabuliert von Knochenstärken und Zellwachstum bis hin zu reibungslosem Stoffwechsel. Der Haken? In 100 Gramm der Würstchen verstecken sich 24 Gramm Fett, davon 10 Gramm gesättigte Fette, sowie stolze 2 Gramm Salz. Die Lebensmittelampel stünde damit dreimal auf Rot, was bedeutet, nur in kleinen Mengen hin und wieder verzehren. Stockmeier aber empfiehlt Ferdi als täglichen Snack.
Die tägliche Salzaufnahme von Kindern ist hoch. Zu hoch findet auch das Bundesinstitut für Risikobewertung. Deswegen empfiehlt es die Verringerung des Salzgehaltes in Lebensmitteln. Bei Stockmeier ist das scheinbar noch nicht angekommen. Ein Päckchen deckt knapp den minimalen täglichen Bedarf an Salz. Und dabei sind die Würstchen nur als Zwischenmahlzeit gedacht. Das Problem, wer als Kind zu viel Salz zu sich nimmt, erhöht das Risiko, später an Bluthochdruck zu leiden. Die Würstchen sind also eher der tägliche Beitrag zu Bluthochdruck, statt ein täglicher Beitrag für die gesunde Ernährung, wie behauptet wird.
Kommen wir von Salz, das dem Körper schaden kann, zu Salz, das dem Körper helfen kann. Oder sagen wir lieber könnte. Denn eine tatsächliche Wirksamkeit der sogenannten Schüsslersalze wurde noch nie hieb- und stichfest nachgewiesen. In der medizinischen Fachwelt und darüber hinaus ist der Begriff Placebo ein ständiger Begleiter dieser homöopathischen Arzneimittel. Silvia von Radio Frequenz aus Liezen in Österreich schien da aber 2011 weniger skeptisch zu sein und gab mal eine kurze Einführung zum Thema zum Besten.
Das Heilverfahren der Schüsslersalze geht auf den deutschen Arzt und Homöopathen Wilhelm Heinrich Schüssler zurück, der im 19. Jahrhundert durch Hahnemann und seiner Homöopathie beeinflusst wurde. Mineralsalze sind an allen Vorgängen im Körper beteiligt. Krankheiten entstehen seiner Theorie nach immer dann, wenn im Körper ein Mangel an Regulationsfähigkeit der einzelnen Mineralsalze herrscht. Durch den Einsatz von Schüsslersalzen werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Auf dieser Grundidee entwickelt Dr. Schüssler seine Lehre der Mineralsalztherapie, der Chemie des Lebens. Die Tabletten solltet ihr möglichst langsam im Mund zergehen lassen, damit der Körper die Wirkstoffe sofort über die Mundschleimhaut aufnimmt und können ergänzend zu schulmedizinischen Therapien eingesetzt werden.
Bei Schüssler heißt es also, besser leben mit Salz. Beim Toten Meer hingegen heißt es, überhaupt irgendwie leben, trotz Salz. Ihr merkt, ich versuche hier mit fadenscheinigen Überleitungen halbwegs Struktur reinzubringen. Ja, das Tote Meer. Es hat seinen Namen nicht umsonst. Durch den hohen Salzgehalt gilt es als lebensfeindlich. 2019 allerdings hat Radio Korax aus Halle mit Christian Siebert vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gesprochen, der an diesem salzigen Gewässer kurz zuvor forschenderweise unterwegs war.
Es wurden Messungen in Brunnen und in Quellen gemacht, auch zur Zusammensetzung des Wassers. Und nicht zuletzt auch der Übergang vom Süßwasser ins Tote Meer erforscht, also wie viel Süßwasser dort in diesen See verloren geht. Und dabei haben wir eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Es gibt nämlich doch Leben im Toten Meer. Und zwar entlang dieser oder im Raum dieser Süßwasserquellen gibt es mikrobielle Vorkommen. Das heißt, Archaeen oder Bakterien sind dort ansässig und überleben in diesem ansonsten hypersalinaren, lebensfeindlichen Milieu aufgrund des Süßwasserzustroms. Ganz spannend vielleicht noch, sogar Wurzeln von Bäumen gehen bis ins Tote Meer, allerdings eben auch nur dort, wo dieses Süßwasser im Meer zutage tritt. Denn ansonsten wäre das unmöglich, da Wasser zu gewinnen.
Aber so Fische oder so gibt es da nicht auch in diesen...
Heutzutage nicht mehr, aber es scheint wohl aufgrund von Mosaiken, die in Jordanien zu sehen sind, scheint es tatsächlich vor etwa 2000 Jahren noch Fische gegeben zu haben. Es wird berichtet, dass es Fischer gab am Toten Meer, das heißt, die Salzkonzentration seitdem eben so stark angestiegen ist, dass kein Leben mehr möglich ist, aber noch vor einigen tausend Jahren war das durchaus der Fall.
Hurra, Leben im Toten Meer! Zumindest da, wo der Salzgehalt ein bisschen verdünnt wird. Naja. Anderswo wird der Süßwassergehalt verdünnt. Oder sollte man sagen, angereichert? Verschmutzt? Und zwar mit Salz. Die Rede ist von Bode und Saale. Das sind zwei Flüsse in Sachsen-Anhalt. Bleiben wir also noch ein bisschen bei Radio Korax und horchen an dieser Stelle in ein anderes Interview hinein. Diesmal aus dem Jahr 2012. Damals sprach man mit Harald Gülzow von einem gemeinnützigen Gewässerschutzverein.
In Stassfurt ist dieses Bergwerk von Soda-Stassfurt, die fördern Salz, produzieren daraus dann Soda und bei der Soda-Produktion fällt hochkonzentrierte Salzlauge an, die entsorgt werden muss und die wird dann jetzt einfach in die Bode eingeleitet mit dem Ergebnis, dass wir in der Bode Salzgehalte haben, also die jenseits von dem eigentlich liegen, was man sonst gewohnt ist. Als stark belasteter salzhaltiger Fluss ist die Werra ja bekannt aus dem thüringisch-hessischen Grenzgebiet. Dort haben wir Höchstwerte, die sind festgelegt bei 2500 Milligramm Chlorid pro Liter. Diese Werte werden an der Bode im Sommer spielend um fast um Faktor 2 überschritten.
Die Werra, ja, da war ja was. Aber was war da nochmal genau? Also ganz kurz gesagt, vorrangig das Bergbauunternehmen Kali und Salz leitet dort seit Jahrzehnten enorm salzhaltiges Abwasser in den Fluss. Radio Frei hat dazu 2018 mit Akida Azizi vom BUND Hessen gesprochen.
Ja, der Salzgehalt steigt immens. Also man sagt ungefähr, dass die Werra hat einen Richtwert oder einen Messwert von dem Zehnfachen des Grenzwertes für die Trinkwasserversorgung. Und somit ist es eigentlich als Trinkwasser nicht brauchbar. Es ist komplett versalzen. Also man kann auch nicht mehr wirklich von einem Süßfluss sprechen bei der Werra, sondern Salzfluss wäre fast schon passender. Und dadurch kommt es halt dazu, dass viele Gemeinden in der Region, unter anderem die Gemeinde Gerstungen, gravierende Probleme mit der Trinkwasserversorgung haben, da viele Brunnen geschlossen wurden, dass das Wasser versalzen war. Und natürlich hat es immense Schäden auf die Flora und Fauna des Flusses. Also der Fluss ist praktisch tot. Da gibt es natürlich einzelne Lebewesen und auch Fische, aber nur sehr stark resistente und zum Teil auch auch fremde Arten.
Um den Aspekt der angegriffenen Fauna zu vertiefen, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Korax-Interview mit Herrn Gülzow. Aber macht euch schon mal fertig, weil wir müssen danach dann auch echt schon bald wieder weitergehen zum nächsten Thema.
Die kommen dann die Elbe hoch, kommen einfach schon in die salzhaltigere Saale hinein und kommen dann bei der Bode da ja gar nicht mehr weiter, weil einfach der Salzgehalt zu hoch ist. Das heißt, da ist wirklich für viele Tiere so eine Grenze drin, wie ein Wehr. Das andere natürlich ist, die ganzen Insekten, die im Wasser leben, brauchen ein bestimmtes Lebensumfeld. Und bei uns haben wir Süßwasser in unseren Flüssen, das heißt Chloridgehalte von unter 100 Milligramm pro Liter. Dafür sind unsere Insekten eingestellt. Und sobald der Salzgehalt nach oben geht, können die da auch nicht mehr leben. Und das höchstens ist, dass da salzhaltige Insekten, salzhaltige Lebewesen, auch Pflanzen einwandern können. Aber dazu fehlt jetzt bei der Bode die Verbindung zum Meer, dass sowas passieren kann.
Mag auch die Bode keine direkte Verbindung zum Meer haben, hat es das Salz doch jederzeit. Renate Schicho-Hennerbichler vom Freien Radio Freistadt hat sich 2012 eine Ausstellung angeschaut und kann uns deshalb nun erklären, woher Salz eigentlich kommt.
Alles Salz kommt aus dem Meer, heißt es im Ausstellungskatalog 7000 Jahre Salzbergbau Hallstatt. Im Meerwasser verbinden sich unter anderem das durch Flüsse vom Land eingebrachte Natrium mit dem aus der Erdkruste entweichenden Chlorgas zu Natriumchlorid, unserem Kochsalz. Salzlagerstätten bildeten sich nur dort, wo in flachen Salzlagunen Meerwasser verdunstete und das im Wasser gelöste Salz sich ablagern konnte. Die Salzbergwerke von Hallstatt oder Hallein waren also vor sehr langer Zeit flache Meeresbecken. Der Salzbergbau und Handel brachte beachtlichen Wohlstand. Salz bildete die wirtschaftliche Basis einer ganzen Region. Um 906 nach Christus wird im Raffelstädtener Zollweistum festgelegt, dass Schiffe auf der Donau, die aus Westen kamen, gemeint ist vermutlich Reichenhall in Bayern, in Linz ihren Zoll in Salz zu entrichten hatten.
Hier war jetzt nur vom Zoll die Rede. Kleiner Exkurs dazu. Ich habe natürlich nicht alle Beiträge verbaut, die ich zum Thema Salz gefunden habe. Wie zu Beginn schon gesagt, das hier soll nur ein Überblick sein. Aber auch in anderen Sendungen und Ausschnitten habe ich davon gehört, dass Salz phasenweise tatsächlich als Zahlungsmittel verwendet wurde, dass sogar Kriege deswegen geführt wurden und dass Salz auch immer wieder Anlass zu Protest und Aufstand geliefert hat. Radio Loro aus Rostock blickte 2017 beispielsweise auf den knapp 90 Jahre zuvor durchgeführten Salzmarsch in Indien zurück.
Eine Hand gräbt sich in den Strandsand von Dandi am Arabischen Meer. Sie schließt sich und hebt ihren Inhalt empor. Modder und einige Brocken Salz.
Der Mensch braucht Salz, wie er Luft und Wasser braucht. Dieses Salz stammt aus dem Indischen Ozean und ich meine, jeder Inder darf es für sich beanspruchen.
Eine mutige Geste von Mahatma Gandhi. Denn der indischen Bevölkerung war es durch den britischen Kolonialstaat verboten, Salz zu fördern. Dabei war gerade die ärmere Bevölkerung auf Salz angewiesen. Zum Reiskochen, vor allem aber, um beim heißen indischen Klima den eigenen Elektrolytbedarf zu decken. Begonnen hatte der Salzmarsch 24 Tage und 380 Kilometer zuvor. Von einem Ashram aus zog Mahatma Gandhi mit tausenden Begleitern in Richtung des Arabischen Meeres. Als die Gruppe schließlich das Arabische Meer erreichte und Gandhi, wie zuvor angekündigt, ein paar Salzbrocken aufhob, ging der Marsch zu Ende. Mahatma Gandhi wurde ins Gefängnis gesteckt, doch der eigentliche Wandel begann erst. Denn dieser Bruch des britischen Salzmonopols ermutigte Tausende, ungehorsam gegenüber dem britischen Protektorat zu zeigen. Etwa 50.000 Menschen allein wurden verhaftet, weil sie Salz produzierten und auch steuerfrei weiterverkauften.
So wie die Briten Amerika durch den Tee verloren, so mussten sie Indien durch das Salz verlieren,
kommentierte eine amerikanische Tageszeitung. Und tatsächlich, 1931 wurde Gandhi aus der Gefangenschaft entlassen und zu Gesprächen mit dem britischen Vizekönig in Indien geladen. Die Briten verkündeten eine Generalamnestie für die Inhaftierten. Das britische Salzmonopol war gebrochen. Bis zu Indiens Unabhängigkeit allerdings dauerte es noch 16 Jahre.
Nach diesem sehr anschaulichen Beitrag zu einem konkreten historischen Ereignis werden wir kurz nochmal etwas allgemeiner und fragen uns, woher kommt eigentlich der Begriff Salz? Klaus Hecker von Radio Quer in Wiesbaden hat 2007 eine 60-minütige Sendung zum Thema Salz produziert und hatte dort unter anderem auch die Antwort auf unsere Frage parat.
Der indogermanische Ursprung des Wortes ist das Adjektiv Sal mit der Bedeutung schmutzig-grau. Daraus ist ein Substantiv entstanden, das eigentlich das schmutzig-graue bedeutet. Nun denken Sie sicher gerade an das schneeweiße Salz, das Sie überall für billiges Geld im Handel ist. Aber in der Tat wurde früher Salz in ungereinigtem Zustand verkauft und war wirklich schmutzig-grau.
Damit sind wir aber noch nicht durch mit Herrn Hecker. Er geht nämlich auch noch auf den Aspekt der Konservierung verschiedenster Dinge mit Salz ein. Und eröffnet damit fast schon nebenbei den sicherlich unerfreulichsten Themenblock in diesem Beitrag.
Kochsalz findet auch Anwendungen, die nur indirekt mit der menschlichen Ernährung zu tun haben. Mit Kochsalz lassen sich Lebensmittel haltbarer machen. Eine 8-24%ige Kochsalzlösung verhindert das Wachstum von Bakterien. So wurde früher sogar Gemüse mit Salz haltbar gemacht, Eier in Sole eingelegt, Soleier, und Fisch über größere Strecken befördert. Heute soll Salz auch als Einkapselungsmittel verwandt werden, da wir nicht wissen, wohin mit dem Atommüll, der in unseren Atomkraftwerken anfällt. Wird krampfhaft nach Stellen gesucht, wo der Müll für die nächsten zigtausend Jahre sicher untergebracht werden kann. Und da vermuten die Betreiber von Atomkraftwerken, dass das in den unterirdischen Salzstöcken möglich sein könnte. Das dürfte aber sehr schwer zu beweisen sein, denn gerade dort sind ja durchaus Wassereinbrüche möglich, die den sicheren Einschluss zunichte machen.
Ich habe mir einige Beiträge zum Thema Atommüllendlagerung angehört und da ich mich bisher nie wirklich tief damit befasst habe, bin ich ehrlich gesagt nun umso benommener, was wir uns da eigentlich leisten. Wie schlampig mit Atomenergie umgegangen wird, wie tief da der politische Morast ist und an wie vielen verschiedenen Stellen uns das Ganze eigentlich quasi jederzeit um die Ohren fliegen kann. Da müsste man eigentlich nochmal einen eigenen Beitrag zu machen, aber für den Moment bleiben wir trotzdem beim Salz, denn das ist ja nun unser Thema. Herr Hecker hat also nun ganz gut ausgeführt, was mit Salz alles so konserviert werden kann. An anderer Stelle habe ich sogar einen Bericht zu einem Mann im Salz gefunden, eine Art Ötzi, der 1734 in einem Salzbergwerk in Österreich an der Decke hängend gefunden wurde. Und so beeindruckend das auch alles ist, was Salz konservieren kann. Was mir bei meiner Recherche immer gefehlt hat, war die Antwort auf die Frage, wie man jetzt aber eigentlich darauf kommt, dass ausgerechnet Salz atomare Strahlung aufhalten oder einschließen können soll. Weil das ist ja schon nochmal was anderes als das Pökeln von Lebensmitteln. Irgendwann muss doch mal irgendwer irgendwas geforscht und veröffentlicht haben, worauf sich nun alle stützen. Oder nicht? Die Antwort kann ich nicht geben, ich habe sie leider in keinem der Beiträge gefunden. Dafür aber eine andere, die halt doch irgendwie auch zur gleichen Frage passt. Und eine, ich würde mal sagen, beängstigend banale Antwort. Wir hören den Greenpeace-Mitarbeiter Matthias Edler, der 2009 bei Radio Dreieckland in Freiburg über die Atommülllager Asse 2 und Gorleben sprach.
Man muss sich das so vorstellen, dass die Bundesrepublik sich sehr früh für Salz als Einlagerungsmedium entschieden hat. Also man hat sich Ende der 50er Jahre entschieden, überhaupt in die zivile Nutzung der Atomtechnik einzusteigen. Und dann hat man dann eine Atomkommission gegründet und hat sich dann auch um Projekte gekümmert, was macht man mit dem Müll, hat international geguckt, da spielte Salz auch international noch eine Rolle, was es heute überhaupt nicht mehr tut, aber zu dem Zeitpunkt hat man auch noch Müll im Meer versenkt. Jedenfalls hat man dann sehr früh gesagt, schon Anfang der 60er Jahre, Salz als Einlagerungsmedium, und dann kam die Asse. In der Form, dass der ehemalige Besitzer der Asse, die da Kali- und Steinsalz abgebaut haben, die Wintershall AG, das Ding verkaufen wollte und dass es sehr billig war. Und dann hat man sich gedacht, das waren wirklich die Gründe, das lässt sich auch schriftlich nachweisen, es war günstig und die wollten verkaufen, es war gerade frei und es gab 3,5 Millionen Kubikmeter Hohlraum, was sich im Nachhinein nämlich als sehr ungünstig erwiesen hat, wenn es da viele verschiedene Hohlräume gibt unter Sicherheitsaspekten. Aber die haben ja gedacht, da können wir möglichst viel Müll reinpacken. Ja, dann haben die das, hat die GSF das gekauft und haben gesagt, sie machen ein Versuchsendlager, um rauszukriegen, wie radioaktiver Müll in Salz gelagert werden kann. Dazu brauchten sie natürlich Müll. Dann haben sie 2, 3 Firmen gefragt, ob die ihnen Müll zur Verfügung stellen, und das hatte eine ganze Flut von Angeboten zur Folge. Also selbst die Landessammelstellen, es gibt Unterlagen, wo eine Landessammelstelle Hessen an die GSF schreibt, wir haben in Rundfunk und Fernsehen gehört, bei ihnen kann man Müll loswerden, wir stellen ihnen unseren Müll kostenlos zur Verfügung. So lief das damals und das hat dann so eine Eigendynamik gekriegt, würde ich jetzt mal sagen, die aber wohl auch beabsichtigt war von vornherein. Es wurde nämlich der gesamte schwach- und mittelradioaktive Müll, der in der Bundesrepublik da angefallen ist, der ist in der Asse gelandet. Als zweiten Forschungszweig. Und dieser Müll, das muss ich zu dem ersten noch sagen, der sollte auch nie zurückgeholt werden. Man hat das zwar als Versuchsentlagerung bezeichnet und damit den Eindruck erweckt, dass das ja eigentlich rückholbar sein musste, aber die haben ziemlich früh dann schon gesagt, es ist nie beabsichtigt gewesen, diesen Müll da wieder rauszuholen. Und dann gab es eben als zweiten Bereich die Forschung hochradioaktive Abfälle, Einlagerung in der Asse für Gorleben. Und da heißt es heute, Gorleben und Asse, das können Sie doch gar nicht miteinander vergleichen, das sind zwei völlig verschiedene Sachen, wo Sie jahrelang gesagt haben, die Asse hätte die Vorbildfunktion für Gorleben gehabt.
Also, wir nehmen Salz zum Entlagern, weil's die anderen ja auch alle so machen? Hoffentlich ist die Begründung nicht wirklich so dünn. Einen weiteren wichtigen Aspekt der Entlagerung von Atommüll und warum ausgerechnet Salzbergwerke vielleicht insgesamt doch nicht so geeignet sind, habe ich in einem Beitrag von Radio Helsinki aus Graz gefunden. Da sprach man 2011 mit dem Umweltbeauftragten der evangelischen Kirche, Professor Johann Georg Haditsch, ein Geologe, Paläontologe, Mineraloge und Petrograph, wie es da heißt. Und so wie er es beschreibt, wandert das Salz mit den Jahren immer weiter aus der Tiefe hinauf an die Erdoberfläche.
Wenn man sich also die Asse anschaut oder Gorleben ist ebenfalls ein Salzstock, so muss man bedenken, dass diese Salzstöcke in geologischen Zeiträumen zwar, aber immerhin 3000 Meter aufgestiegen sind, weil das Salz, Steinsalz, Kaliumsalz, die Sulfate, die da drinnen sind, Natriumsulfat und so weiter, weil die spezifisch leichter sind als die umgebenden Gesteine, so steigen diese Salzstöcke nach wie vor auf. Und wenn ich also in einem so einen Salzstock eine Lagerstätte, eine Endlagerstätte baue, abgesehen davon, dass die Salze löslich sind und zu irgendwie zum Beispiel Asse 2 jetzt ein großes Problem für das Grundwasser von Braunschweig darstellen, wenn ich also das in Betracht ziehe, dass diese Salzablagerungen löslich sind, würden Endlagerstätten, die in Salzen liegen, plötzlich an der Oberfläche wieder erscheinen.
Unerfreulich das alles. Sehr, sehr unerfreulich. Versuchen wir, diesen Beitrag zu einem halbwegs versöhnlichen Ende zu bringen. Wir waren ja gerade dabei, was das Salz alles so konservieren und oder speichern kann oder eben vielleicht auch nicht kann. Und da gibt es dann aber doch noch eine sehr nützliche Verwendungsmöglichkeit. Wir bleiben in Graz bei Radio Helsinki und hüpfen kurz entschlossen zurück ins Jahr 2008. Dort wurde ein wissenschaftlicher Wettbewerb dokumentiert mit verschiedenen Preisen etc. pp. Und eines der prämierten Projekte beschäftigte sich mit der Speicherung von Sonnenenergie. Und zwar mittels Salz.
Drei sympathische, ambitionierte Jugendliche räumten beim Energy Globe Austria den Gesamtsieg ab. Die Jugendlichen forschten an einem Speicher für Solarenergie, nämlich mittels Salz. Die Idee hatten sie durch den mit Salz bestückten Handwärmer. So entwickelten sie einen ungiftigen und billigen Speicher für Solaranlagen, der die im Sommer gespeicherte Wärmeenergie im Winter abgeben kann. Julian Glechner, einer der drei Hauptpreisträger, erklärt uns die Funktionsweise.
Zum Beispiel Natriumacetat, das wird in die Handwärme verwendet. Das ist fest und da ist schon Wasser dabei. Das Wasser ist im Kristall. Und wenn man das jetzt erhitzt, dann schmilzt es und wird logischerweise flüssig. Und wenn es dann aber wieder abkühlt unter den Schmelzpunkt, müsste es ja normalerweise fest werden wieder. Das tut es aber nicht, sondern erst, wenn man die Kristallisation startet, dann kristallisiert die ganze Lösung aus, wird fest und erhitzt sich auf den Schmelzpunkt, in dem Fall 58 Grad Celsius, und bleibt sehr lange warm. Hat also eine sehr hohe Energiedichte. Ja, das Projekt ist jetzt noch in der Entwicklungsphase. Wir arbeiten ab heuer im Diplomprojekt mit der Firma Xolar zusammen und entwickeln den praxistauglichen Speicher dann fertig. Der soll dann auch in Einfamilienhäuser eingebaut werden. Der kann dann eine komplette Heizung ersetzen.
Salz und Sonne. Salz und Sonnenlicht? Salz und Licht? Das erinnert mich doch an...
Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde.
lichte Welt.
Ach ja, das ist ja ein Bibelzitat. Nun, im letzten Beitrag unseres kleinen Überblicks über das Thema Salz in den freien Radios im deutschsprachigen Raum schauen wir auch da nochmal drauf. Wir gehen wieder zum freien Radio Freistadt, das hatten wir ja eben auch schon mal, und diesmal ins Jahr 2016. Da versucht sich Josef Schicho an der Interpretation von Salz der Erde, Licht der Welt. Und was das nun angeht, will ich mal ganz ehrlich sein. Ich kann ihm nicht gänzlich folgen in seiner Interpretation, aber sowas soll ja, glaube ich, für die Eingeweihten immer auch erbauend wirken. Also wenn das nun abschließend jemanden erbaut, dann soll es mir das wert gewesen sein.
Im Bild der Stadt Gottes wird die Kirche als der Ort gezeigt, in dem Gott inmitten all derer wohnt, die zu ihm gehören. Genannt wurden dann viele weitere Bilder, etwa der Tempel Gottes oder die Sonnenfrau, die bedroht ist, die Braut, die zu Gott geführt wird. Immer wieder auch die Wichtigkeit der Bilder, die den Wert der Gemeinschaft zeigen, der Schatz im Acker und die Perle und wie das Reich Gottes, wie die Kirche wirken soll, wie ein Sauerteig, wie eben das Salz, das alles durchwirkt und durcharbeitet.
In der ersten Lesung aus dem Propheten Jesaja wird das ein wenig noch erläutert. Und da heißt es, dein Licht wird hervorbrechen, wenn du den Hungrigen dein Brot austeilst, den Obdachlosen in dein Haus aufnimmst und dich deinen Verwandten nicht entziehst. Ich glaube, das ist ein sehr konkreter Hinweis, wie wir dieses Licht und Salzsein verwirklichen können.
Uns wurde auch bewusst, dass es letztlich um einen Zusammenschau der Bilder geht, dass die Kirche sowohl das eine als auch das andere verwirklicht oder verwirklichen soll. Auf der einen Seite, dass wir mit großer Dankbarkeit die Kirche als Geschenk sehen, aber auch als Aufgabe für jeden und jede und als Trost, wenn manches nicht gleich so ist, wie es sein soll.
Das war der letzte Beitrag. Es ist nun also an der Zeit für ein Fazit. Halten wir abschließend fest, Salz ist immer noch wichtig.
Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt.